Ich lese einige Verse aus dem Titusbrief, Titus 3, Abvers 3. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, ferne Hasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Heilandes Gottes erschien, errettete er uns nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Heiland, reichlich über uns ausgegossen, damit wir gerechtfertigt durch seine Gnade Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss, und ich will, dass du auf diese Dinge fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn sie sind unnütz und wertlos. Eine sektiererischen Menschen weiß nach ein- und zweimal zur Rechtsweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist.
Verändertes Leben unter der Gnade Gottes. Und wir möchten dazu einen Text aus dem Titus auch betrachten, Titus Kapitel 2, die Verse 11 bis 14. Ich möchte aber noch ein paar einleitende Worte vorher an uns richten. Wir möchten uns also der heilsam erschienenen Gnade Gottes in Jesus Christus annehmen und dabei schauen, welche Auswirkungen diese Gnade auf unser Leben hat und vor allen Dingen haben sollte. Denn eines ist klar, jeder, der die Gnade Gottes geschmeckt hat und errettet wurde in der Liebe Jesu Christi, der wird und muss Veränderungen in seinem Leben durch den Glauben erfahren. Dass etwas, was wir tun oder für unser Leben annehmen, eine Veränderung bewirkt, sehen wir ja auch in anderen Bereichen unseres Lebens. Nehmen wir den Sportler, der für den Wettkampf trainiert. Wenn der sich richtig ins Zeug legt, wie man so schön sagt, und die Muskeln aufbaut oder die Beine trainiert oder sein Gehirn auf Vordermann bringt, so will er ja gewinnen und das Beste aus sich herausholen und fit sein für den Wettkampf. Er verändert damit also seine persönlichen Voraussetzungen, damit er an dem Wettkampf teilnehmen kann. Und mit einem Trainer, der ihn dabei anleitet, kann er noch mehr aus sich herausholen, weil der Blick von einem anderen auf sich selbst oftmals objektiver, also ohne innere oder äußere Einflüsse und Vorurteilen behaftet ist. Der Trainer konzentriert sich auf die Fähigkeiten des Wettkämpfers, die für den Sport oder den Wettkampf des Athleten auch wichtig sind und nicht so sehr, wie gesagt, auf äußere Umstände oder auch innere Kämpfe oder Zwiespälte, die vielleicht der Schützling hat. Wenn es aber ein guter Trainer ist, so bleibt es ihm bei seinem Schützling nicht verborgen und er hilft ihm auch in diesen Dingen, damit in rechter Weise umzugehen. Es hat ja das Ziel, nicht von diesen Umständen abgelenkt zu werden und überhaupt das Beste für den Wettkampf geben zu können. Und bin ich weder Athlet oder Spitzensportler, obwohl ich mal sehr gerne Volleyball gespielt habe, lerne aber auch in anderen Bereichen immer wieder dazu. Und dies gilt uns allen, sofern wir etwas haben, was unsere ganze Aufmerksamkeit, unsere ganze Energie und auch Freude in Anspruch nimmt. Und die Bibel kennt das Bild des Wettkampfes oder des Wettlaufs auch, besonders aber den Kampf des Glaubens und ermutigt uns als Christen ebenfalls, uns fit zu halten, damit wir für den geistigen Kampf gerüstet sind Und wie Paulus einmal sagen können, 2. Timotheus 4, ab Vers 7, ich habe den guten Kampf gekämpft. Ich habe den Lauf vollendet. Ich habe den Glauben bewahrt. Fortan liegt mir bereit der Siegeskranz der Gerechtigkeit, den der Herr, der gerechte Richter, mir als Belohnung geben wird an jenem Tag. Nicht allein aber mir, sondern auch allen, die sein Erscheinen liebgewonnen haben. Es gibt also einen Preis bzw. eine Belohnung dafür, wenn wir den Wettkampf aufnehmen, und so sollen wir ihn aber auch rechtmäßig kämpfen. 2. Timotheus 2, Vers 5. Und wenn sich auch jemand an Wettkämpfen beteiligt, so empfängt er doch nicht den Siegeskranz, wenn er nicht nach den Regeln kämpft. So drückt es die Schlachter 2000 aus. Im Christsein oder besser gesagt in der Nachfolge Jesu Christi ist dies nicht anders. Jeder, der das Leben in Christus finden durfte, indem er sein altes Leben Jesus gegeben und mit ihm gekreuzigt hat, wird Veränderung in seinem Leben erfahren. Es geht auch nicht anders. Denn die erste Veränderung findet schon statt, indem man seine Sünden vor dem Herrn Jesus Christus und vor Zeugen bekennt und umdreht von seinem alten, menschlichen, ja bösen und sündigen Ich. Aber dabei darf man nicht stehen bleiben, und da soll es heute Morgen drum gehen, so wie viele, denen ein bloßes Gerettetsein schon genügt. Es ist ja super und lässt jeden mitfreuen, wenn jemand das Leben findet, der es hört. Aber reicht es aus und wird es Einfluss auf andere nehmen? So wollen sich Christen, wie gesagt, fit halten, und wir müssen uns stets verändern lassen und verändern lassen wollen. Am besten gelingt dies, indem wir seinem Wort vertrauen und uns darin üben, es zu erforschen und zu verstehen. Denn auch hier gilt, dass ein anderer einen viel besseren Blick auf uns oder gar in mein Innerstes bekommt als wir selbst. In uns hineinschauen aber kann außer uns nur der allmächtige und gnädige Gott, der uns verändern will. Wir möchten oftmals dies und jenes und haben hier Problemchen und Sorgen, aber einer kennt uns. Einer kennt uns ganz genau und besser als wir selbst. Er kennt unser innerstes Verlangen und weiß, was uns gut tut und letztlich eben auch, was wir brauchen. Es gibt viele schöne Dinge im Leben, die uns gefallen und die wir unbedingt haben wollen, aber brauchen wir sie wirklich? Bestes Beispiel ist immer die Vorstellung, wir landen auf einer einsamen Insel und sichten die Dinge, die wir dabei haben und die wir nun aber wirklich brauchen. So dürfen wir uns freuen über Gottes Wort, wenn wir es stets dabei haben. Dann haben wir immer Trost und Zuversicht, selbst in der ausweglosesten Situation. Gott hat immer einen Ausweg. Auf unser irdisches Dasein übertragen heißt es, dass auch Gott hier für uns einen Ausweg geschaffen hat durch seinen Sohn Jesus Christus, der uns aus der Dunkelheit herausgerissen in sein helles Licht gestellt hat und stellen will, wenn wir ihm noch nicht ganz vertrauen. So müssen auch wir Christen unser Leben immer wieder sichten und sichten lassen, um zu erkennen, was wir für ein Leben, und hier geht es um die Nachfolge Jesu, überhaupt führen und was wir dazu haben und brauchen. Paulus gibt uns in unserem Text, den er an Titus schrieb, einige Anregungen, und so wollen wir uns auf das Wesentliche ausrichten, fokussieren und dann uns selber beantworten, wo stehe ich? Ich mache das nicht für andere, sondern auch nur für mich, denn mein Gott kennt mich. So wie er jeden Einzelnen von uns ganz persönlich kennt und jeder alleine vor seinem Gott steht. Das heißt nicht, dass wir uns alleine quälen oder kasteien müssten, denn wir haben ja Hilfe im Herrn Jesus Christus selbst in erster Linie und an den Geschwistern, die einem mit Rat und Tat zur Seite stehen. Es geht aber darum, sich stets zu überprüfen, wo stehe ich, wo stehen wir im Glauben. Kommen wir nun also zu dem Text aus Titus 2, Verse 11 bis 14. Denn die Gnade Gottes ist erschienen, heilbringend allen Menschen, und unterweist uns, damit wir die Gottlosigkeit und die weltlichen Begierden verleugnen und besonnen und gerecht und gottesfürchtig leben in dem jetzigen Zeitlauf, indem wir die glückselige Hoffnung und Erscheinung der Herrlichkeit unseres großen Gottes und Heilandes Jesus Christus erwarten. Der hat sich selbst für uns gegeben, damit er uns loskaufte von aller Gesetzlosigkeit und sich selbst ein Eigentumsvolk reinigte, das eifrig sei in guten Werken. Unser Text beginnt mit einem Denn. Und das heißt, der nachfolgenden Beschreibung sind schon Aussagen vorausgegangen, worauf sich diese Worte beziehen. Wir haben vorangehend Stellungnahmen des Apostels Paulus gegenüber Ordnung in der Gemeinde, ähnlich wie wir sie auch derzeit im Timotheusbrief betrachten. Titus sollte vor allen Dingen in jeder Stadt auf Kreta Älteste einsetzen, die sich um die Herde Gottes als Hirten kümmern sollten und die Verantwortung in ihnen übernehmen sollten. Und es sollte die Ordnung in den Gemeinden aufrechterhalten bzw. einführen, damit man zum Segen und zum Zeugnis auch für andere Menschen werden konnte. Kreta ist die größte griechische Insel mit ihren knapp 8.500 Quadratkilometern und auf ihr leben derzeit ca. 636.000 Einwohner. Hier gab es also für Titus schon viel zu tun, selbst wenn damals noch nicht so viele Menschen dort lebten. Aber selbst wenn es nur wenige waren, so brauchen auch die Christen dort die Ordnung Gottes wie alle Kinder Gottes auf der ganzen Welt. Dafür gelten ja unter anderem die Anweisungen des Apostels, die er in seinen Briefen schrieb und die Gott selbst uns in seinem Wort zur Verfügung und vor allen Dingen zum Befolgen überlassen hat. So geht es in seinen Anweisungen an Titus um die Voraussetzungen, zum Beispiel der Ältesten, ihren Lebenswandel und ihrer geistlichen Gesinnung. Und gerade auf Kreta, so schreibt Paulus, müssen viele Schwätzer und Lügner gewesen sein, die das Leben mehr genossen, denn ihre Verantwortung. Und so sollte Titus dafür sorgen, dass sie sich ganz dem Herrn Jesus Christus unterordneten und nicht ihr eigenes Ding durchzogen. So hat Paulus hier aber nicht nur Worte für alte Männer, sondern auch für alte Frauen, für junge Männer und junge Frauen, für Sklaven und ihre Herren. Wir sehen also, auch hier wird niemand ausgelassen, denn jeder ist wichtig im Reich Gottes und jeder trägt Verantwortung in der Gemeinde Gottes für den anderen und sich selbst. So soll Titus ja auch ein Vorbild sein in all diesen Dingen. Schließlich gilt dies für alle. Nur wer sich Gott und dem Herrn Jesus Christus unterordnet, wird auch dem anderen zum Segen und Zeugnis und kann andere Menschen in die Verantwortung nehmen, auf dass sie verändert und zurechtgebracht werden durch den Geist Gottes und im Glauben wachsen zu dem Herrn Jesus Christus hin, der alle seine Kinder zum Ziel führen wird, aber auch dem Heiland Gott, wie Paulus schreibt, keine Unehre machen. Denn, womit wir wieder textlich anknüpfen, die Gnade Gottes ist für alle erschienen, und zwar sichtbar für alle Menschen. Darum geht es in diesem ersten Vers. Christus, die Gnade Gottes, kam persönlich auf diese Welt, um die Menschen zu erlösen von ihren Sünden und sie zur Umkehr zu bewegen. Paulus sagt aber nicht, dass die Menschen alle automatisch gerettet sind. Denn alle Menschen beschreibt hier nur, dass Christus für alle Menschen gestorben, begraben und auferstanden ist, aber jeder es selbst für sich annehmen muss, damit man heil werden kann. Die Grundlage aber jeglicher Veränderung, ja eines neuen, wahren und wirklichen Lebens, ist die Gnade Jesu Christi. Nur der Glauben an diesen Herrn und Heiland und das Annehmen seiner Gnade kann unser Leben in eine geordnete Bahn führen und wird uns dauerhaft verändern. Nur ein Blick auf ihn und ein Ausrichten nach seinem Vorbild wird uns vor falschen Wegen bewahren, uns verändern, uns unterweisen, wie Paulus weiter ausführt. Die Gnade, der Herr Jesus Christus selbst sagt einem Christen, wie er leben soll oder auch zu leben hat. Dabei sind wir aber keine Marionetten oder Knechte, die dem Herrn willenlos folgen, sondern Knechte und Mägde sind wir wohl, die ihren Herrn aber lieben, ihn ehren und aus willentlichen, dankbarem Gehorsam nachfolgen. Ich werde immer mal wieder gefragt, so auch gestern, was SDG als Signatur in meinen Mails dient. Ganz einfach. Allein Gott die Ehre, so die deutsche Bezeichnung, lateinisch Soli Deo Gloria. Ich gebe es ja zu, ich habe es mir von Bach abgeguckt, aber es soll keine bloße Floskel sein, sondern vor allen Dingen mich selbst immer wieder daran erinnern, dass ich mein Leben, mein gutes, wahres, ewiges Leben, welches hier schon beginnen darf, nur meinem Gott und Herrn Jesus Christus zu verdanken habe und deshalb ihm allein die Ehre gebührt. Diese Gnade in Jesus Christus, die ich und wir hier annehmen dürfen oder durften, ist allen Menschen zugänglich und darf angenommen werden. Sie hört nicht auf und hat auch kein Ende, so wie die Liebe Gottes, denn Gott ist die Liebe. Aber es muss auch deutlich gesagt werden, dass es ein zu spät gibt, sich dieser Gnade hinzuwenden, nämlich wenn der Herr Jesus wiederkommt und sich allen Menschen zeigt. Dann wird Freude sein bei allen, die im Glauben und seine Gnade angenommen haben, und es wird ein Erstaunen geben bei allen, die uns jetzt vielleicht als verrückte Spinner abtun oder die uns einfach böse gesinnt sind. Aber noch ist es Zeit, Gottes Gnade in Christus anzunehmen. So gilt ja auch ihnen seine Gnade, und gerade denen möchte man sagen, auch wenn es oftmals schwerfällt, gerade die Menschen zu lieben, die uns nur Böses wollen. Ach, mögen sie die Gnade Christi nur annehmen, bevor es zu spät ist. Doch hierin ist Christus uns zum Vorbild geworden, der uns auch geliebt und sich selbst für uns hingegeben hat. Wie wir in der Schriftlesung hörten, wir kommen alle aus oder sind alle böse gewesen, aber jetzt begnadigt. Wie schnell sind wir begeistert und dann aber so schnell auch wieder entgeistert, wenn uns irgendwas nicht in den Kram passt. Heute ist Palmsonntag und wir erinnern uns, wie die Massen der Juden in Jerusalem auf den Gassen ihren Messias entgegengejubelt haben. Und sie haben ihr letztes Hemd gegeben, haben ihre Kleider auf die Straße ausgebreitet, Palmzweige niedergelegt und ihrem König gehuldigt, indem sie Hosianna schrien. Das war auch richtig so, denn die Gnade ist erschienen, heilbringend allen Menschen. Jedoch wollten sie keinen Heiland, der Frieden auf eine ganz andere Weise brachte, als sie sich vorstellten. Nein, dieser sollte nicht über sie herrschen, aber dennoch haben sie ihn gesehen und hätten ihn nur annehmen müssen. Doch wenige Tage danach schrien sie wieder, aber dieses Mal andere Worte. Kreuzige ihn, kreuzige ihn. Einige von den Juden haben ihren Herrn angenommen und viele bis heute durften seine Gnade annehmen, auch von uns, wie wunderbar. Aber dennoch wäre der Herr Jesus Christus für uns alle nicht gestorben und hätte unsere Schuld bezahlt, so wäre keiner gerettet und gerecht geworden, und wir alle müssten uns dem Gericht Gottes ohne Barmherzigkeit zu erwarten stellen. Doch jetzt haben alle, die an Jesus glauben, einen Fürsprecher, mein Vater. Alles, was der Böse uns vorhalten oder vorwerfen könnte, tritt Jesus für uns ein und sagt, halt, Das ist mein Kind. Es ist bezahlt. Was für ein Geschenk. Welche Gnade. Und die darf ein jeder annehmen, denn Christus hat wirklich gelebt und lebt. Und dies kann keiner leugnen und er hat alles bezahlt, und zwar freiwillig für mich und für dich, für unsere Kollegen, für unsere Nachbarn, für Mitschüler, für Jung und Alt, für jeden Menschen. Doch gerettet wird nur der, der den Sohn und damit diese erschienene Gnade und das Leben auch persönlich angenommen hat. Denn es gibt nur einen Weg, dieser heißt Jesus Christus, der zum Leben und damit zum Vater führt. Viele denken, und so leben sie dann auch, mit dem Tod sei alles vorbei. Wir aber glauben, nach dem Tod fängt das Leben erst an. Und so wird es sein, denn der Herr hat es gesagt und er lebt und wir mit ihm. Unsere Verantwortung nun aber ist, weil wir dies glauben, dass wir uns absondern von den weltlichen Dingen, von weltlichen Begierden und der Gottlosigkeit, die in der Welt herrscht. Das macht mitunter einsam oder Feinde. Aber es sind nicht unsere Feinde, sondern die des Herrn und des Wortes. Und dennoch ist Gott Liebe und liebt auch diese Menschen. Das ist es, was wir lernen können und sollen, unsere Feinde zu lieben, wie der Herr sagt. Ich aber sage euch, liebt eure Feinde und betet für die, die euch verfolgen. Matthäus 5, 44. Auch wir waren einst Feinde des Evangeliums und des Herrn, bevor wir seine Gnade annehmen durften. Doch Jesus liebt uns. Denn wenn wir, als wir Feinde waren, mit Gott versöhnt wurden durch den Tod seines Sohnes, so werden wir viel mehr, da wir versöhnt sind, durch sein Leben gerettet werden. Römer 5, Vers 10. Er hat uns versöhnt, weil er uns liebt, und das sollen alle Menschen hören und annehmen und in ihm verändert werden. Hier stellt sich also die Frage, was ist mir wirklich wichtig im Leben? Um es vorweg zu sagen, Gott ist kein Gott, der nicht daran Freude hat, dass seine Kinder auch Freude oder Glück empfinden. Er ist also kein Gott des Verbotes, aber des Gebotes. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst, und er ist ein Gott des Friedens. In ihm ist Licht und keinerlei Finsternis. Das heißt auch, mein Gott hat Humor. Und er ist nicht lächerlich und auch nicht lächerlich zu machen, wie wir es oft leider hören müssen. Wenn den sogenannten Comedians, zu Deutsch Komiker, nichts mehr einfällt, geht es entweder unter die Gürtellinie oder sie machen sich über Gott, über Jesus oder den Glauben lustig. Aber Gott lässt sich nicht spotten und wird von jedem Rechenschaft fordern für jedes dumme Geschwätz. Übrigens auch wieder ein Kriterium, wie wir in der Gemeinde miteinander umgehen sollen. Wir haben es gehört, da ist keine Zeit für sinnloses Geplänkel, für Streitigkeiten. Wenn wir unter der Gnade Gottes leben, so soll unser Reden und auch unser Schweigen lauter, nüchtern und rein sein. Denn auch innerlich kann ich böse Gedanken haben, die ich ihm nicht mal aussprechen müsste. Deshalb auch Schweigen. Die Sprüche nach Luther bringen es auf den Punkt. Sprüche 3, 34. Er wird der Spötter spotten, aber den Demütigen wird er Gnade geben. Und das gleitet nahtlos in die Worte des Petrus über, wo es eben nicht nur für die Jüngeren heißt, ebenso ihr Jüngeren ordnet euch den Ältesten unter. Alle aber umkleidet euch mit Demut im Umgang miteinander. Denn Gott widersteht den Hochmütigen, den Demütigen aber gibt er Gnade. 1. Petrus 5, Vers 5. Weil uns Gottes Gnade erreicht hat, leben wir ein anderes Leben als die Welt, sind besonnen, nüchtern, sind gerecht gemacht durch Christus, nicht aus eigenen Werken, leben gottesfürchtig, weil wir wissen, er lebt und wird uns einmal vor den Richterstuhl Christi zitieren und wir möchten zum Segen für andere Menschen in unserem Umfeld werden. Der jetzige Zeitlauf ist zwar schrecklich und es gibt so viele Missstände in der Welt, vor allen Dingen in den Beziehungen unter den Menschen. Gleichwohl war es kaum anders zu anderen Zeiten. Aber dennoch haben wir die Hoffnung und die freudige Erwartung, dass der Herr Jesus Christus bald wiederkommt und uns zu sich holt. Deshalb brauchen wir uns nicht zu fürchten und keine Angst zu haben. Ich muss zugeben, auch ich habe Ängste, die sich vielleicht von den euren unterscheiden. Vielleicht habt ihr auch gar keine Angst. Das ist gut, denn der Herr Jesus sagt, wir sollen keine Angst haben. Aber dennoch weiß ich fest, dass dies alles einmal vorbei sein wird. Da wird uns keine Angst mehr regieren. Dann ist keine Zeit und Gelegenheit mehr für Ängste oder Hoffnungslosigkeit. Dann wird nur noch Freude und Herrlichkeit sein. Bis dahin aber haben wir hier stets die Verantwortung gegenüber unseren Nächsten, aber mehr noch den Hausgenossen des Glaubens, wie es heißt. Das heißt, gegenüber den Glaubensgeschwistern, in dieser, aber auch in jeder anderen Gemeinde, wo wir Not sehen. Natürlich wollen wir erst einmal auf unsere engsten eigenen Geschwister sehen, aber dennoch sind wir auf dieser Welt ein Leib in Christus Jesus. Und da, wo wir helfen können, sollen wir es tun. Also ist es wichtig und nützlich, über den Tellerrand manchmal hinauszublicken, aber nicht das Wesentliche unseres Auftrags aus den Augen zu verlieren, für die Geschwister da zu sein, Menschen zu gewinnen und ihnen von der Liebe Gottes zu berichten. Auch das Negative haben wir schon erlebt, wo sich Menschen Gedanken machen über Leute, die meilenweit entfernt leben, aber den Bruder, die Schwester, die neben mir stehen, überhaupt nicht sehen. Und bestes Lernbeispiel an dieser Stelle ist auch die eigene Familie, sofern vorhanden. Wie gehe ich mit meiner eigenen Familie um, wird immer wieder ein Kriterium der Beurteilung durch andere standhalten müssen und hoffentlich auch zum Zeugnis dann für andere werden. Und darum wird dieses Beispiel auch immer wieder in der Bibel beschrieben. Was nützt es, wenn ich mich um alles und jeden kümmere, aber darüber meine Familie nicht achte oder für sie sorge? Und es geht dann weiter, wie wir betrachtet haben im Timotheus, wenn ich der Familie nicht vorzustehen weiß, wie soll ich mich um die Belange der Gemeinde Gottes in rechter Weise kümmern? Sind uns die kurzen weltlichen Freuden und kurzzeitigen Vorteile denn wirklich wichtiger als die Freude im Herrn und das auf Dauer ausgelegte Leben in der Herrlichkeit Gottes? Abraham ist uns hierin ein Vorbild und nicht umsonst der Vater des Glaubens, als er Lot entscheiden ließ, welchen Weg dieser gehen wolle und dafür die bescheidenere Wahl des Gebietes nahm. Er vertraute seinem Gott stets und sah auf die Verheißung, die Gott ihm gab. Hebräer 11,8 Durch Glauben war Abraham, als er gerufen wurde, gehorsam, auszuziehen an den Ort, den er zum Erbteil empfangen sollte, und er zog aus, ohne zu wissen, wohin er komme. Durch Glauben siedelte er sich im Land der Verheißung an, wie einem Fremden, und wohnte in Zelten mit Isaak und Jakob, den Miterben derselben Verheißung, denn er erwartete die Stadt, die Grundlagen hat, deren Baumeister und Schöpfer Gott ist. Wir haben hier keine bleibende Stadt, sondern die zukünftige suchen wir. Das hat Abraham erkannt. Aber auch Mose wählte den schmalen und steinigeren Weg, aber traute Gott alles zu. Er glaubte ihm. Durch Glauben weigerte sich Mose, als er groß geworden war, ein Sohn der Tochter Pharaos zu heißen, und zog es vor, lieber zusammen mit dem Volk Gottes geplagt zu werden, als den zeitlichen Genuss der Sünde zu haben. Indem er die Schmach des Christus für größeren Reichtum hielt als die Schätze Ägyptens, denn er schaute auf die Belohnung. Hebräer 11, 24 bis 26. So können wir von den vielen Glaubenshelden und Beispielen lesen im Hebräerbrief, Kapitel 11, und werden merken, dass sie alle den gleichen Ursprung haben. So heißt es nicht umsonst, dass Gott der Anfänger und Vollender des Glaubens ist und alle Dinge von ihm kommen. Auch wir können ihm grenzenlos vertrauen, da bei dem Herrn nichts unmöglich ist und er uns sicher führt. Das gilt für die Zeit, in der wir jetzt leben, aber auch bis wir zum Ziel gelangt sind. Und auch der Hebräerbrief fordert uns dazu auf, ein gottgefälliges, heiliges Leben zu führen. Hebräer 12,1. Deshalb lasst uns nun, da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben, jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf, indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zur Rechten des Thrones Gottes. Womit wir wieder beim Bild des Wettlaufs oder Wettkampfes angelangt sind. Trainieren ist also wichtig, auch für uns Christen. Gott ist der Trainer und eine bessere Ausbildung können wir nirgend erhalten. Was wir an dem Herrn Jesus Christus sehen, das können wir von ihm lernen und für unser eigenes Leben übernehmen. Er gab sein Leben freiwillig für uns, und so sind wir begnadigt und richten unseren Blick auf ihn. Und wenn wir uns dieses Geschenk immer wieder vor Augen halten, was hat mein Herr wirklich da für mich getan, so verändert es unsere Blickrichtung und hat ganz konkrete Auswirkungen auf unser ganzes Leben, auf unser Sein, unseren Lebenswandel. Und ich hoffe für mich und uns alle, dass dies sichtbar wird, auch nach außen hin. Für die Menschen, damit auch sie Gottes Gnade erkennen und gerettet werden. Jetzt ist es aber nicht unser Verdienst, sondern wie gesagt allein seine Gnade. Sonst wäre es keine Gnade und wir könnten selbst dafür sorgen, in den Himmel zu kommen. Das ist aber nicht so. Keine Werke oder irgendetwas, was wir tun, wird uns in den Himmel bringen können. Es sei denn, wir nehmen Jesus Christus als Herrn und Retter an und überlassen ihm die Herrschaft in unserem Leben. Das schließt ein, dass wir unsere Sünden ihm bekennen. Wir sind ihm zu Dank verpflichtet und zum Glaubensgehorsam in der Nachfolge. Dies hat aber nichts damit zu tun, dass wir irgendwelche Werke tun könnten. Er kam, um die Menschen zu suchen und zu retten, und so stimmen wir ein fröhliches »Kommt, singt mit mir ein Halleluja« an. Wir sind befreite Kinder Gottes, die nicht mehr gleichförmig dieser Welt leben sollen, sondern unserem Herrn gefallen wollen. Ich hoffe, es ist auch so. Und wir lassen uns nicht gefangen nehmen von der Welt, dem Herrscher darauf und von seinen Verführungskünsten. Denn so lieb und zart die Gnade des Herrn Jesus Christus ist, so verführerisch ist die alte Schlange, der uns vorgaukelt, es gebe einen komfortableren oder leichteren Weg als über das Eingestehen der eigenen Schuld und Sünde. Und indem wir umdrehen von den bösen Werken und uns zu guten Werken hinwenden. Jesus will uns verändern, seine Liebe will uns verändern, singen wir, und so hoffe ich, dass wir dies auch glauben. Seine Liebe trägt mich, heißt es wieder in einem anderen Lied, und so sollen wir stets sein Lob auf unseren Lippen haben, ob nun im Gesang oder mit bekennenden Worten, aber auf alle Fälle im Herzen mittragen, damit wir ein Zeugnis vor der sichtbaren und unsichtbaren Welt geben können, als die, die ihren Herrn lieben, denn er hat uns zuerst geliebt. Das schenke Gott und helf uns dabei, indem wir uns von ihm auch verändern lassen wollen. Unser Blick ist aber nicht nur auf die Vergangenheit gerichtet, wo wir der großen Heilstat unseres Herrn auf Golgatha gedenken. Und auch nicht nur auf das Jetzt, Hier und Heute, wo wir allenthalben unserem Gott gefallen wollen. Nein, wir sehen in die Zukunft voller Erwartung, getrost und voller Zuversicht und Freude. Denn der Herr kommt bald und es erwartet uns ein Leben in Frieden und Herrlichkeit. Das ist doch Grund zur Freude und wir können es kaum erwarten, auch wenn wir es uns kaum vorstellen können, so ist es doch Inhalt unseres Glaubens. Und so bleiben wieder diese drei beisammen. Der Glaube, der uns in Gnaden geschenkt ist durch die Liebe Christi. Die Hoffnung auf ein baldiges Zusammensein mit unserem Herrn und die Liebe, die uns anhält, Gutes zu tun an der Stelle, wo der Herr Jesus uns hingestellt hat, als seine Kinder und Diener nach seinem Vorbild. Jesus Christus ist somit für uns alles. Ist es so? Er ist Vergangenheit, denn schon vor Grundlegung der Welt wollte er uns und kannte uns. Er ist die Gegenwart, in der er uns zum Segen für andere Menschen setzen will, als Salz und Licht in dieser Welt. Ein Abglanz seiner Herrlichkeit ausstrahlen, und er ist unsere Zukunft, der ein Leben in Ewigkeit mit ihm und dem Vater verheißt. Wie Petrus sagt, 1. Petrus 1, Vers 18, die Gnade ist nicht billig, denn ihr wisst, dass ihr nicht mit vergänglichen Dingen, mit Silber oder Gold erlöst worden seid von eurem eitlen, von den Vätern überlieferten Wandel, sondern mit dem kostbaren Blut Christi als eines Lammes ohne Fehler und ohne Flecken. Wer dies aber alles nicht hat, wer Jesus Christus nicht hat, muss leider in der Ferne Gottes bleiben, die er sich quasi selber verschuldet hat, wenn der Mensch nicht umdreht und sich zu Gott hinkehrt. Doch sein Angebot steht, es steht auch heute, und so wollen wir ermuntern und einladen, dem Herrn Jesus Christus das Leben zu übergeben und ihm zu vertrauen und zu folgen, denn Gott wird es gut machen. Und er ist der Sieger, der uns nach Hause führt in die Gegenwart Gottes. Wenn wir diese Gnade für unser Leben angenommen haben, so werden wir auch alles daran setzen, diesem Herrn zu gefallen und seinen Willen zu suchen und zu tun. Das macht uns zu einem abgesonderten, sprich heiligen Volk, welches ihm gehört als Eigentum. Wir sind sein und so soll es sein, dass er uns verändert. Es kann nur bereichernd sein und ich bestätige, es ist bereichernd für unser Leben, was sonst vielleicht nur trostlos wäre. Wo sollen wir denn hingehen, wenn uns die Sorgen und Nöte plagen, wenn Kriege und Verfolgung Angst machen? Herr, zu dir wollen wir gehen, denn du hast Worte des ewigen Lebens. Bei dir finden wir Antworten auf alle Fragen unseres Lebens, denn du bist der Christus. Bei dir ist Hoffnung, bei dir ist Trost und Zuversicht. Und so bleibt die Liebe als drittes Merkmal der Kinder Gottes und der Veränderung unter seiner Gnade als das größte Geschenk. Die Liebe, mit der er uns geliebt hat und sich selbst für alle hingab, auf das wir leben, haben in Ewigkeit und getrost in die Zukunft schauen können. Wir wissen ja nicht, was morgen sein wird, aber der Herr weiß es und er trägt uns. Er ist unsere Zukunft und ich wünsche uns allen, dass wir das erkennen, ja, dass es unser Ziel ist und unser Anliegen, ihm ähnlicher zu werden. Das will er und hat uns alles mit auf den Weg gegeben, was wir dafür brauchen. Er ist alles und seine Gnade genügt. Lassen wir uns an seiner Gnade genügen und folgen dem Herrn Jesus Christus. Ich möchte schließen mit drei Versen aus dem ersten Johannesbrief, den wir kürzlich erst betrachtet haben. Die Worte geben aber eindeutig wieder, wie Gott zu seiner Verheißung steht. 1. Johannes 3, Abvers 1. Seht, welch eine Liebe uns der Vater gegeben hat, dass wir Kinder Gottes heißen sollen, und wir sind es. Deswegen erkennt uns die Welt nicht, weil sie ihn nicht erkannt hat. Geliebte, jetzt sind wir Kinder Gottes und es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden, denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Und jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, reinigt sich selbst, wie er rein ist. Wir sind rein um der Liebe willen, mit der uns der Herr Jesus Christus geliebt und gerettet hat. und als seine Kinder. Was für ein Geschenk. Wollen wir uns mehr und mehr verändern lassen, um ihm gleich zu werden? Keinen höheren, aber auch keinen niederen Anspruch an unser Leben als Christ sollten wir haben. So lade ich ein, und das gilt mir vorneweg, doch zu schauen, wo stehe ich im Glauben und der Nachfolge Jesu Christi. Jeder darf sich die Frage selbst beantworten, ob er sich von der Liebe Christi anstecken und verändern lassen will. Das hört überdies auch nie auf, wenn man es ernst meint. Seine Gnade hat den Weg für uns bereitet, um vor ihm wohlgefällig und verändert zu leben. Ein verändertes Leben unter der Gnade Gottes. Der Herr Jesus Christus segne uns darin und stärke uns den Glauben. Ihm allein die Ehre.